Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
So, dann als nächstes zu den Informationen. Ich möchte jetzt als Vorbemerkung nochmal meinen Schwerpunkt darüber auf Arbeitslosengeld 2 legen, weil das eigentlich so der wichtigere Punkt ist. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der jetzt mit Arbeitslosengeld 1 da irgendwelche Fragen hat und sagt, das müsste ich aber jetzt unbedingt doch mal erörtert haben. Das wäre jetzt die Frage an Sie, an euch, wie wir damit umgehen. So, Arbeitslosengeld 2, also erstmal die Voraussetzung ist, also sind die, dass ich muss also mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten können und ich muss keine sonstigen Einkünfte haben, die also über dem liegen, was Arbeitslosengeld 2 ausmacht. Wenn das der Fall ist, kann ich also Arbeitslosengeld 2 beantragen. Arbeitslosengeld 2 setzt sich zusammen aus dem Satz 347 Euro für einen Alleinstehenden, 612 bei Eheleuten, da sind das nur noch 90%, weil man sagt, wenn 2 zusammenleben, ist das günstiger. Bei Kindern ist das bis 14 Jahre 207 und ab 14 Jahre 208, und schon ist ja alles merklich erhöht worden, 279 ab 14 Jahre. Wobei bei den Kindern muss man gleich sagen, das Kindergeld wird als Einkommen abgerechnet. Also diese 154 Euro, die man als Kindergeld bekommt, die gelten dann als Einkommen und werden dann da wieder an der Stelle wieder abgezogen. Dazu kommt die angemessene Miete. Die angemessene Miete ist also von Kommune zu Kommune anders. Das richtet sich nach dem jeweiligen Mietspiegel und ist immer am untersten Drittel des Mietspiegels angesiedelt. Zum Beispiel in Leverkusen darf eine Einzelperson 268 Euro kalt, also 45 Quadratmeter, 268 Euro kalt ist die angemessene Miete für eine Einzelperson. Es kommen dann nochmal zu 2 Euro pro Quadratmeter an Nebenkosten und 1 Euro für Heizung. Also nochmal 3 Euro insgesamt für Heiz- und Nebenkosten, die kommen noch dazu. Das ist angemessen. Wenn ich Arbeitslosengeld beantrage und meine Wohnung also teurer ist oder größer ist, ist das also in der Regel so, dass ich ein Vermerk bekomme, dass ich innerhalb von 6 Monaten einen günstigeren Wohnraum suchen muss. Das muss ich dann kriegen. Oder man kriegt eben weniger und hat dann eben sozusagen die Differenz zwischen der angemessenen Miete und der realen Miete, die muss man dann so von seinen paar Groschen dann da sozusagen dazugeben. Das ist also der Punkt. Bei Hauseigentum ist das so, solange eine Eigentumswohnung oder ein Haus bis 130 Quadratmeter selbst genutzt wird, kann man das behalten. Wobei allerdings, wenn da noch Tilgung drauf ist, man nur die Zinsen bekommt, anstelle von Mietzuschuss, kriegt man also nur die Zinsen, die Tilgung nicht. Also man muss dann mit seiner Bank darüber reden, wie man mit den Hypotheken umgehen kann, damit also nur die Zinsen gezahlt werden und die Tilgung dann irgendwie ausgesetzt wird und so. Das ist also die Voraussetzung. Des Weiteren ist also der nächste Punkt ist Vermögen. Was darf ich an Vermögen haben? Das ist also sehr wenig. Das ist also jetzt seit neuestem das Problem, ist ja 150 Euro, die ich in irgendeiner Form auf Sparbuch oder sonst wie an Geld haben darf, plus 750 Euro für jede Person nochmal als Barvermögen für Anschaffung größerer Sachen. Das ist also die Voraussetzung. Und ich darf in einer rentenfähigen Versicherung, das heißt, die also mit Rentenalter in monatlichen Raten ausgezahlt wird, darf ich nochmal 250 pro Lebensjahr haben. Ist der Betrag höher, muss ich den zurückkaufen und muss erst davon leben, bevor ich Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 habe. Sonstiges Vermögen wird also auch alles abgefragt und wenn es ein größeres Vermögen ist, muss ich das also, wenn es verwertbar ist, muss ich es also umsetzen in Geld und muss davon leben. Das ist also die Voraussetzung. Ein Auto ist also auch bis 5.000, 6.000 Euro, ist das kein Problem, darf ich das haben, aber ich bekomme nichts dafür. Also das heißt, es ist nicht so, dass sie sagen, also du musst ein Auto haben, weil du vielleicht das Arbeitsamt verlangt, dass man 100 Kilometer pro Tag an eine Arbeitsstelle fahren muss. Voraussetzung soll das Auto sein, aber ich kriege nichts dafür. Also das ist alles mit abgegolten. Auf diese Art und Weise kann ich also auch da keinen großen Reibach machen. Das ist also da nicht möglich und machbar. Wenn der Wagen wesentlich teurer ist, muss ich den auch wieder verkaufen, einen günstigeren kaufen und von der Differenz wieder erst leben, bevor ich dann wieder Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 habe. Des Weiteren ist im Arbeitslosengeld 2 geregelt, dass ich also krankenversichert bin und dass ich rentenversichert bin auf der Basis von 400 Euro. Also das ist auch nicht minimal in der Zeit, wo ich Arbeitslosengeld 2 bekomme, ist das sehr, sehr wenig. Alle ehemaligen Beihilfen, die es in der Sozialhilfe gab, also Arbeitslosengeld 2 ist ja Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Das ist also sozusagen zusammengelegt, diese beiden Leistungen und sind dann von 296 auf 345 2005 aufgestockt worden, wobei der Gesetzgeber gesagt hat, also diese Differenz von 296 bis 245, die soll der Betroffene jeweils sparen, damit er, wenn er dann größere Anschaffungen machen muss, das Geld dafür hat. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Damit ist gleichzeitig eine Verschlechterung eingetreten, weil in der Sozialhilfe war es so, dass ich Beihilfen bekommen konnte, wenn also größere Dinge kaputt gingen, Kühlschrank, weiß ich was, Fernseher oder was auch immer, konnte ich zum Sozialamt gehen und konnte sagen, also hier, das ist kaputt und ich, in früheren Jahren kriegt man das Geld für neu und danach wurde es dann auch noch für Gebrauchte gegeben und so, aber auf jeden Fall, es gab diese Beihilfen auf diese Art und Weise, Dinge auszugleichen oder auch Kleiderbeihilfe, Winterbeihilfe. Wenn Kinder in der Schule zusätzliche Kosten hatten, konnte man zum Sozialamt gehen und wenn man dann das gut vorgebracht hat, kriegte man da diese Unterstützung, um auf diese zusätzlichen Ausgaben auch dann in irgendeiner Weise abdecken zu können. Das ist jetzt alles nicht mehr gegeben. Es gibt nur noch in zwei Fällen Beihilfe. Also einmal ist, wenn ein Kind eine mehrtägige Klassenfahrt macht, diese Kosten müssen übernommen werden. Und dann gibt es also, wenn jemand neu auszieht, also ein Jugendlicher über 25, unter 25 ist auch noch schwierig, kommen wir gleich auch nochmal zu, das gestaltet sich auch nochmal. Aber wenn er über 25 ist, aus dem Elternhaus auszieht, eine Grundausstattung sozusagen für seine Wohnung und für den Umzug da auch vorgesehen, aber auch dann immer in sehr begrenzten und sehr bescheidenen Rahmen. Und dann natürlich, wenn ein Kind geboren ist, auch da ist eben Ausstattung, Erstausstattung und dergleichen mehr ist da vorgesehen, aber das ist es dann, mehr gibt es nicht. Damit ist der finanzielle Rahmen schon aber. Einzige, was die Riester-Rente, wenn man die dann hat, die wird also nicht angerechnet, die kann man also haben. Aber alles andere, wie gesagt, Kindergeld, Unterhaltsgeld oder sonstige Zahlungen, wenn ich nachträglich noch irgendwann Steuermittel zurückbekomme oder wenn meine Heizkostenrechnung geringer ist und ich kriege Geld zurückgezahlt, wird alles als Einkommen gerechnet, dem Monat, wo ich es bekomme. Einzigste, was frei ist, sind 50 Euro im Jahr. Also Summen bis 50 Euro im Jahr, die brauche ich nicht angeben. Alles andere muss ich angeben und wird dann dementsprechend auch angerechnet. Ich kann natürlich auch als Arbeitslosengeld-2-Empfänger arbeiten. Und da gibt es dann auch wieder Anrechenbarkeiten. Also wenn ich 400 Euro verdiene, dann sieht das so aus, die ersten 100 Euro sind frei. Die kriege ich nicht angerechnet. Und von 300 bis 400 Euro nochmal 20%. Das heißt also 160 Euro von 400 Euro werden nicht angerechnet. Damit sind dann aber auch die Kosten abgegolten, Fahrten zur Arbeit, sonstige Kosten, um die Arbeit ausführen zu können, ist damit abgegolten. Nur wenn ich wesentlich höhere habe, dann kann ich die geltend machen. Dann kann ich also darüber hinauskommen. Und dann geht es ab 400 bis 800 Euro, sind es nochmal 20% von der Summe, die da verdient wird. Und von 800 bis 1200 Euro sind es 10%, also die dann nicht angerechnet werden. Dann ist, wenn ich aus Arbeitslosengeld 1 komme, dann ist es in der Regel so, dass ich im ersten Jahr das Arbeitslosengeld 2, das ist also, wie gesagt, wenn ich ein Kind zum Beispiel habe und sowas, dann komme ich wahrscheinlich mit allem drum und dran, bin ich ein bisschen drüber über die 1200. Und dann, wie gesagt, dann habe ich also von diesen 1200 einen bestimmten Freibetrag, sodass ich dann ein bisschen mehr habe, aber ich bin an der Grenze. Sagen wir, alleinstehend wird wahrscheinlich mit 1200 Euro, was der, wenn der das verdient, dann hat er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 mehr. Nein, das ist natürlich jetzt generell für Arbeitslose Bedarfsgemeinschaften, da gehört ja auch entweder Ehefrau oder Partnerin dazu und dann eben die Kinder, dementsprechend gilt das also da. Ja, ich sage ja, maximal so viel, bis ich mit meinem Verdienst über den Satz liege, der mir zusteht. Also sagen wir, wenn ich Arbeitslosengeld 2 mal 1200 Euro bekomme, dann darf ich bis zu dem Geld dazu oder drüber und wenn ich über diese 1200 Euro liege, dann bin ich also raus aus dem Arbeitslosengeld 2. Mit 1200, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal das dazu rechne, was ich freigestellt habe, dann bin ich etwas drunter, also maximal in der Größenordnung. Ob man alleine ist, wie teuer die Miete ist, die angemessene Miete und dergleichen mehr. Ne? Also bei zwei Personen sieht das schon 600, sind das ja schon 628, dann noch die Miete, bei zwei Personen ist die auch etwas höher, ich weiß es gar nicht, ich glaube 310 oder sowas oder noch ein bisschen mehr, so Kaltmiete und dergleichen mehr. Also es kommt immer darauf an, es wird ausgerechnet, was mir zusteht, wenn ich Arbeitslosengeld 2 bekomme. Und wenn ich mit meinem Einkommen unter diesem Satz liege, kriege ich ergänzend Arbeitslosengeld 2. So wie ich aber natürlich 2 Euro drüber bin, dann ist Arbeitslosengeld 2 weg. Ne? Das ist der Punkt. Ja, dann nochmal zu Arbeitslosengeld 1. Im ersten Jahr, nachdem ich ins Arbeitslosengeld 2 falle, habe ich also nochmal den Anspruch eine Übergangszahlung. Das heißt, die Summe, die Differenz zwischen Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, davon 2/3, maximal 160 Euro im Monat, kriege ich sozusagen ein Jahr noch auf mein Arbeitslosengeld 2 drauf, als Übergang. Und im zweiten Jahr davon die Hälfte. Ja, also das ist nochmal so eine 2 Jahre, so eine kleine Schwung, dass ich ein bisschen mehr habe. Das ist also, aber das ist wie gesagt nur begrenzt und diese ist auch gedeckelt, also nicht die volle Summe, 2 Drittel zwischen Arbeitslosengeld 1 und 2, sondern maximal 160 Euro. Das kriege ich nochmal drauf und dann im zweiten Jahr davon die Hälfte. Das ist noch so eine Übergangszahlung. Ja, dann ist es natürlich so, mit dem Arbeitslosengeld 2, das ist einmal die finanzielle Seite, die schon nicht besonders gut ist, aber was ja noch viel gravierender ist, ist ja, dass das Gesetz sozusagen, das heißt ja fördern und fordern, und dieses Fördern und Fordern beinhaltet natürlich auch eine ganze Menge drumherum. Also wenn ich mich Arbeitslosengeld 2 arbeitslos melde, dann ist einmal die formale Seite, ist dies geldliche. Das wird relativ einfach, kann das geregelt werden, wenn man da nicht allzu viele Schwierigkeiten hat. Aber da sind auch noch ein paar Knackpunkte, da komme ich gleich noch drauf. Das andere ist aber jetzt, ich werde ja dann auch sozusagen, oder die Aufgabe der ARGE, oder in Leverkusen eben die AGL, das ist also von Kommune zu Kommune unterschiedlich, das sind so Optionskommunen wie Leverkusen, die können das selbst organisieren, die haben dann auch einen anderen Namen, sonst heißen die alle ARGEN. Das ist also so, da ist ein sogenannter Fallmanager und ein persönlicher Ansprechpartner. Ursprünglich angedacht war, sollte jeder einen Fallmanager haben. Also jeder, der Arbeitslosengeld 2 Empfänger ist, sollte einen Fallmanager haben, der ihn sozusagen begleitet und wieder in Arbeit führt. Das war der Grundgedanke. Den hat man sehr schnell festgestellt, die Fallmanager sind sehr teuer. Also hat man gesagt, Fallmanager nur in gravierenden Fällen, also wo es besonders viele Probleme gibt. Und das andere ist dann nur der persönliche Ansprechpartner. Aber beide haben so in ihrer Linie so ähnliche Aufgaben. Das Erste, was ist, wenn ich also das Geld beantragt habe, dann werde ich irgendwann nach ein paar Tagen oder Wochen, je nachdem, wie der Mitarbeiter reagiert, werde ich zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Da gibt es eine Abfrage, das hat also die Aufgabe abzufragen, welche Qualifikationen habe ich, welche Hemmnisse habe ich, irgendwelche bestimmten Arbeiten zu machen und dergleichen mehr. Und dann soll das im Idealfall, soll der also dann einen Plan aufstellen, wie er die Hindernisse, die da sind und die mich daran hindern, wieder in Arbeit zu kommen, in irgendeiner Weise abbauen kann. Also es kann zum Beispiel eine Qualifizierungsmaßnahme sein, das kann eine Umschulung sein, das kann auch nur sein, dass für das Kind, das da ist, ein Betreuungsplatz organisiert werden muss oder sowas. Das ist also im Idealfall. Und dann gleichzeitig wird in dieser Vereinbarung, die dann da geschlossen wird und so, wird auch festgelegt, was ich als Betroffener zu tun habe. Also da kann drinstehen, jeden Monat mindestens 6 Bewerbungen rauszuschicken. Oder sonst irgendwelche Dinge zu tun, um da irgendwie meine Arbeit wieder oder wieder in Arbeit zu kommen. Und dann ist, wenn dieses geklärt ist, dieses Gespräch, dann wird ein Protokoll aufgesetzt und das muss ich unterschreiben. Wobei ich was ich bisher so an Vereinbarungen gesehen habe, in der Regel immer sehr klar definiert ist, was ich als Betroffener zu tun habe. Aber das, was die AGL für mich tut, ist immer sehr schwammig. Und das ist auch im Gesetz schon angelegt, weil alle Fördermaßnahmen nur nach der Haushaltslage entschieden werden. Das heißt also, dass wenn ich Anfang des Jahres Arbeitslosengeld 2 beantrage, unter Umständen die Chance größer ist, etwas zu bekommen als im späteren Zeitpunkt, weil das Geld nicht mehr da ist. Und es ist leider so, dass also die Maßnahmen, die da nur vereinzelt kommt es dazu, dass Leute Maßnahmen angeboten bekommen, wo sie also wirklich vielleicht Ungelernte oder Jugendliche besonders, da wird ja auch ein besonderer Augenmerk drauf gelegt, Jugendliche unter 24, dass die dann also auf jeden Fall irgendwie wieder in Arbeit kommen, dass die dann irgendwelche Maßnahmen in Leverkusen, also Jobservice, die versuchen dann da bestimmte Dinge zu machen, Leute anzulernen und dann in diesem Bereich auch zu beschäftigen. Das gilt aber natürlich immer nur für eine begrenzte Zahl, ist klar, das ist ja nicht unendlich. Aber der weit größere Teil sind sogenannte 1-Euro-Jobs. Das heißt, ich bekomme also eine Arbeitsstelle zugewiesen, in der ich 30 Stunden in der Woche arbeiten muss. 10 Stunden bleiben frei, weil ich mich ja weiterhin bewerben soll auf einen regulären Arbeitsplatz. Und ich kriege für diese Arbeitsstunden, die ich da leiste, 1 Euro zusätzlich. Macht ca. 120 Euro im Monat, die ich also nicht angerechnet bekomme, sondern nicht auf mein Arbeitslosengeld 2 drauf bekomme. Arbeiten sind sehr unterschiedlich. Die Ausgänge dieses Prozesses sind auch sehr unterschiedlich. In der Regel ist es auf 6 Monate angelegt. Mit der Maßgabe, dass der Träger, der diese Maßnahme anbietet, möglichst den Arbeitnehmer natürlich übernehmen soll, ein festes Verhältnis. Das passiert aber nur sehr selten. Also hier im Hause, Diakonie macht das auch. Wir haben auch solche 1-Euro-Stellen, so zwischen 20 und 30. Da sind also, die kann man einer Hand abzählen, die jetzt dann wirklich übernommen wurden, weil zufällig die Stelle frei wurde oder dergleichen mehr. Oder weil man gesagt hat, naja, da müssen wir jemand haben, also den können wir nehmen. Aber das ist wirklich auch ganz, ganz selten der Fall. Ja, und nach 6 Monaten kriege ich weiter mein Arbeitslosengeld 2 und kann dann wieder sehen, dass ich selber irgendwie in irgendeiner Form in der Arbeit finde, weil die Unterstützung an der Stelle wirklich nicht sehr positiv ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass also die Leute gar nicht diese Arbeitsplätze zur Verfügung haben, die sie brauchen, um die Leute in Arbeit zu stellen. Das hängt auch zu einem großen Teil zusammen, dass natürlich auch viele Arbeitslosengeld 2-Empfänger oder ein Großteil natürlich auch nochmal persönliche Handicaps hat, die man nicht so ohne weiteres in den Arbeitsmarkt eingliedern kann. Da wird aber auch zu wenig für getan. Also ich weiß zum Beispiel von Leuten, die zusammengerufen worden sind, Arbeitslosengeld 2-Empfänger zu einem Nachmittag, Bewerbungs- und Lebenslauftraining. Und dann wurde da eine sehr obskure Gruppe, also da waren unterschiedliche Leute von welchen, die gar nicht richtig Deutsch sprechen konnten, wie von bis welche, die noch nie einen PC gesehen hatten, die wurden in einem Raum am PC gesetzt und sollten dann da so in den PC hinein da so ihre Bewerbung reinschreiben. Das wurde dann als Maßnahme gegeben und man muss ja immer sagen, wenn ich an einer Maßnahme nicht teilnehme, dann habe ich schnell 30% meiner Arbeitslosengeld 2 gekürzt. Also der Fallmanager, persönlicher Ansprechpartner, hat eine große Möglichkeit, mich in irgendeine Maßnahme hineinzudrängen. Man weiß ja sehr genau, das hängt ja auch immer sehr viel mit den persönlichen Amenitäten zusammen, ob ich jemanden leiden kann, nicht leiden kann oder was auch immer. Und wenn einer besonders forsch auftritt und so und all diese Dinge, die da eine Rolle mitspielen, hinzu kommt, dass natürlich die Mitarbeiter, die in den ARGEN und AGR sitzen, ja nicht alles Fachleute sind. Wir haben da sowohl auch Leute von diesem Postpool und Bahnpool, das sind also die Leute, die aus dem Bahn in einen Pool reingekommen sind, als Beamte konnte man die ja nicht entlassen, aber die Bahn wollte die Kosten nicht tragen, da hat der Bund also diesen Pool, da hat man Leute genommen, weil die natürlich preisgünstig sind als Arbeitnehmer und dann hat man auf der einen Seite Mitarbeiter aus dem Sozialamt und Mitarbeiter aus der Agentur für Arbeit und so, die haben dann zwar jeder seine speziellen Qualifikationen, aber das reicht nicht immer unbedingt für den Fall, in dem sie gerade aktiv sind. Hinzu kommt noch immer, dass natürlich auch am Anfang und auch immer noch jetzt die Berechnung des Arbeitslosengeld 2 für viele einfach nicht durchschaubar ist. Es kann ihnen passieren, dass sie innerhalb von 4 Tagen 4 verschiedene Bescheide kriegen, alle zu dem Zeitraum, in dem sie das bewilligt bekommen, mit unterschiedlichen Ergebnissen, dass man also keiner genau nachvollziehen kann. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Mitarbeiter überfordert sind, zu viel zu tun haben, dass die Software, die Agentur da bestellt hat und eingeht, dass die nicht richtig funktioniert, dass es also da Schwierigkeiten gibt. Also da ist also auch einiges, besonders in den Anfängen, inzwischen wird es langsam besser, aber es ist längst noch nicht so, dass man sagen kann, also das ist da alles so, dass man als Betroffener das ohne weiteres nachvollziehen kann, warum ich das nicht bekomme oder nicht Geld bekomme oder nicht bekomme. Besonders bei Abzügen und so ist es also so, normalerweise heißt es also auch, dass wenn ich zum Beispiel ein Darlehen bekomme, dass das höchstens 10% der Abzug, um dieses Darlehen zu tilgen, 10% von meinen Bezahlungen sein darf. Aber es ist sehr wohl, dass viele wesentlich mehr abgezogen kriegen. Und das dann auch zustimmen, dass sie dann also da monatlich einen großen Betrag, der natürlich dann letztendlich im Endeffekt ja fehlt. Also, ja, also wenn ich in der Lage, sagen wir, wenn irgendwelche großen Schwierigkeiten auftreten, also sagen wir zum Beispiel, wenn ich in eine neue Wohnung umziehe, auch weil ich es mutieren muss und so weiter, ist es ja nicht so, dass jetzt die Umzugskosten voll übernommen werden, sondern ich kriege eine feste Summe. In der Regel heißt es dann, naja, Sie haben doch sicher Verwandte und Bekannte und so weiter, da können Sie einen LKW mieten und da können Sie zusammen den Umzug machen. Wenn ich das also dann auf diese Art nicht geregelt kriege und da mehrere Kosten haben und so, dann kann ich also in der Regel nachfragen wegen Darlehen oder auch größere Anschaffungen. Wenn es dann einen Einzelfall kriege, also auch dann von der AGL ein Darlehen, um da was anzuschaffen, muss das dann aber wieder zurückzahlen. Von meinem Satz, der ja eigentlich gerade ausreichend ist. Ne? Also das ist ja die Voraussetzung. Aber da wird dann letztendlich nicht nachgefragt. Und da sind auch Leute dabei, die wesentlich mehr zurückzahlen, als sie eigentlich laut Gesetzeslage eigentlich müssen. Ja, dann natürlich, wenn ich jetzt Heizkosten brav bezahlt habe oder auch die Arge für mich das bezahlt habe, wenn ich nach Jahresabschlussrechnung kriege ich dann vielleicht mal, weil es vielleicht besonders sparsam war, 100 Euro zurück, werden natürlich direkt als Einkommen angerechnet. Und die werden dann auch nicht freigestellt, weil das ist ja kein erarbeitetes Einkommen, sondern das ist ja Geld, das auf andere Art und Weise rein, da wird auch noch unterschieden. Ja, also, oder vor 2 Jahren ist ja durch die Presse gegangen, dass Kommunion, Konfirmation, ne, wenn die Kinder von Arbeitslosengeld 2 Empfängern dann also Geldgeschenke bekommen und so, dann wurde das als Einkommen angerechnet. Und wenn man das nicht angibt, dann hat man also auch noch das Problem, dass man unter Umständen wegen Betrug eine Anzeige bekommt. Also es wird also bei den Kleinen ganz genau hingeguckt. Es wird auch geguckt, ob Zinsertragsträge da sind. Also beim Finanzamt Datenabgleich passiert, die Leute kriegen mitgeteilt, also sie haben da und da so und so viel, weiß ich was, 23 Euro Zinsen bekommen und so weiter. Das heißt, dass da irgendwo Geld ist, kommen sie mit ihren Unterlagen zu und dann wird geprüft, ob das, was da auf den Konten liegt und sowas, über dem Schonvermögen ist. Und dann, wenn man das dann nicht angegeben hat, hat man ganz schön Watzen Peter. Also wird sehr detailliert nachgesehen. Ja, dann ist natürlich jetzt noch so die ganze Sache, so ist es also jetzt der Begriff Bedarfsgemeinschaft, ist also jemand, der zusammen in einem Haushalt lebt und auch zusammen wirtschaftet. Gemeinsame Konten und dergleichen mehr. Jetzt gibt es aber ja auch Personen, also, oder auch besonders, junge Menschen noch im Elternhaus leben, da aber ihre Probleme haben und dergleichen mehr. Und wenn die Arbeitslosengeld 2 beantragen, wird natürlich erstmal davon ausgegangen, automatisch, die leben im elterlichen Haushalt, also müssen die Eltern dafür aufkommen. Obwohl es andersrum heißt, wenn die Eltern die erste Ausbildung eines Kindes finanziert haben und die Ausbildung abgeschlossen ist, sind sie nicht mehr verpflichtet, ihre Kinder zu unterstützen. Aber das wissen die meisten nicht. Und wenn ich diesen Weg gehen muss, dann muss ich also dezidiert, muss ich als Antragsteller einmal eine Erklärung abgeben, dass ich von meinen Eltern keinen Unterhalt bekomme. Und meine Eltern müssen schriftlich erklären, dass sie mir keinen, wie auch immer gearteten Unterhalt gewähren. Und wenn ich dann im Haus wohne, dann müsste normalerweise, üblicherweise, müsste man also mit den Eltern einen Mietvertrag machen und müsste sagen, hier, ich habe also, bin Untermieter bei meinen Eltern und ich habe die und die Kosten und dann kann ich die geltend machen. Aber es wird genau, ich muss das nachweisen. Also ich bin erst, so wie ich mit den Eltern noch im Haushalt lebe, wird davon ausgegangen, die Eltern sorgen dafür. Auch wenn ich mit der Oma zusammenlebe und dergleichen mehr, dann geht erstmal aus, dass Verwandte sich untereinander unterstützen. Das ist sozusagen die Normalsituation und das wird erstmal angenommen. Ich muss das erst widerlegen, wenn ich einen Antrag stelle. Also da wird genau nachgefahren, das muss ich dezidiert widerlegen, dass dem nicht so ist und dann kann das also funktionieren. Ansonsten, wie gesagt, ist also alles, was Personen in einem Haushalt, die gemeinsam wirtschaften und so, wenn einer dieser Personen dann Arbeitslosengeld 2 beantragt, werden automatisch die Einkommen der anderen abgefragt. Lebensgemeinschaft, da gibt es keinen Freibetrag. Ne? Ja, wie gesagt, Sie müssen ausrechnen, 2 Personen, 628, dann wie gesagt angemessene Miete, Heizkosten, Nebenkosten und das ist die Summe sozusagen, die mir zusteht. Und wenn ich jetzt mit meinem Einkommen knapp drunter liege, dann kann derjenige, der Arbeitslosengeld 2 beantragt. Wenn es aber knapp drüber ist, dann eben nicht. Ne? Da ist also, da wird das Einkommen des anderen voll angerechnet. Ne? Ja, die ist individuell verschieden. Wie gesagt, die richtet sich ja nach dem, was mir zusteht. Also sozusagen, was ich das wird fiktiv ausgerechnet, wenn einer von beiden einen Antrag stellt, wird fiktiv ausgerechnet, was steht denen zu? An Arbeitslosengeld 2 mit allem drum und dran. Das ist dann sozusagen, solange ich da drunter bin, habe ich Teilanspruch auf Arbeitslosengeld 2. So wie ich da aber drüber bin, wobei natürlich derjenige, der verdient, natürlich auch wieder diese Freibeträge so, da kann man natürlich auch wieder anrechnen, wie gesagt, 400, 160 und darüber hinaus, das noch eingerechnet. Und wenn ich dann mit meinem Geld da nicht drüber komme, dann hat der Anspruch auf Arbeitslosengeld. Aber so wie ich ein paar Euro drüber bin, dann ist schon kein Anspruch da.
Und das war,
nein, dann ist, nein, wenn ich da drüber nicht. Und das Fatale ist ja dabei, dass dann auch sozusagen, wenn nicht verheiratet ist, also familienversichert, dass derjenige dann auch nicht krankenversichert ist. Der hat dann also keinen Anspruch und muss dann auch noch diese 146 Euro in die Krankenkasse und Pflegeversicherung als freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse, muss er auch noch bezahlen. Das kommt noch hinzu. Ne? Weil sonst, wenn ich Arbeitslosengeld 2 bekomme, dann bin ich ja krankenversichert und wie gesagt Rentenversicherung anteilig. Ne? Ja. Wohngemeinschaft. Muss dann wirklich also getrennte Haushaltsführung sein, ne? Also alles getrennt. Also es gibt ja Überprüfungen und so, das heißt dann wirklich, dass man im Kühlschrank entweder am besten 2 Kühlschränke oder jeder zumindest auch zweimal die Rama drin hat und weiß ich was, also alles doppelt. Und so, das muss dann auch erkennbar sein, ne? dass der eine das Zimmer hat, der andere dieses und dass man also Küche und Bad zwar gemeinsam nutzt, aber ansonsten nur eine Wohngemeinschaft betreibt, um sagen wir die monatlichen Mietkosten zu reduzieren. Aber das ist nicht so ohne weiteres, vor allen Dingen. Man braucht ja bloß einen blöden Nachbarn zu haben, der einmal ins Auswischen will und der was anderes behauptet. Ne? Und dann stehe ich in dem Dilemma und das Gegenteil zu beweisen, wird dann sicher sehr schwierig. Ne? Also das ist ja, wie gesagt, nochmal die Schwierigkeit, dass natürlich auch die Sanktionsmaßnahmen sehr groß sind und dass also auch sehr genau hingeguckt wird, ob das so ist oder nicht so. Wie gesagt, es geht bis zu Hausbesuchen, dass jemand vorbeikommt und das auch überprüft, ob der wirklich 2 getrennte Haushalte wirtschaften oder ob das nicht doch eine Lebensgemeinschaft ist, die da unter einem Dach wohnt. Das wird schon nachgefragt. Nein, ist gar keine Frage. Ja, soweit mal die allgemeinen Einführungen. Wenn jetzt noch Fragen sind, können wir gerne darauf eingehen. Zusammengelegt worden ist Arbeitslosengeld 2 und Sozialhilfe. Es gibt ja jetzt so ein System. Also Arbeitslosengeld 2, das ist derjenige, der mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten kann und keine Einkünfte hat. Dann gibt es das Sozialgeld, das sind 2 Fälle, das sind die Angehörigen, dann nennt es sich Sozialgeld, das sind immer die gleichen Sätze. Und Sozialgeld bekomme ich auch, wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten kann. Auch dann kann ich da drunter fallen, wenn sonst keine anderen Dinge, Einkommen da sind. Und es gibt nochmal jetzt fürs Alter, wenn ich als Rentner, können gesundheitliche Gründe sein und dergleichen mehr. Und auch da sonst keine Renten bekomme oder noch nicht so weit bin, dass ich eine Arbeitsunfähigkeitsrente bekomme oder dass die auch wieder so niedrig ist, dass ich dann auch da ergänzend das bekommen kann, dann muss ich das beantragen. Und es gibt die sogenannte Grundsicherung, das ist für Rentner, die also mit ihrer Rente unter diesem Satz wieder liegen. Die können dann also auch dann nochmal die Grundsicherung beantragen und kriegen dann dementsprechend auch den Satz. Also diese Staffeln gibt es. Und da macht das Ganze dann auch letztendlich wieder sinnsamer, dass man also auch Vermögen, was Leute haben und so, erstmal aufbrauchen lässt, damit schafft man ja Altersarmut. Aber man hat ja gesagt, wir haben ja vorgesorgt, es gibt ja die Grundsicherung. Ne? Also wenn du im Alter dann mit deiner Rente nicht auskommst, kriegst du die Grundsicherung, damit ist das geregelt. Ne? Weil das ist ja hirnrissig, ich meine, dass jemand, der fürs Alter da vorgesorgt hat und nur weil er vielleicht eine Versicherung abgeschlossen hat, die also nicht rentenfähig ist und so, steht da in der Situation, dass er die zurückkaufen muss, bis auf diesen Schonvermögen, diese 250 pro Lebensjahr, und dann dementsprechend dann das verleben muss. Das ist ja irgendwie verrückt. Ne? Also ist ja auch eine, sagen wir, für die Leute, sagen wir, die Konsumverzicht gemacht haben und dementsprechend ihr Geld auf die Kante gelegt haben, die werden jetzt dafür bestraft, wenn sie Arbeitslosengeld 2 bekommen. Ne? Dann müssen sie das also dann wieder da anlegen. Das ist natürlich schon also nicht ganz alles so ganz gut durchdacht, denke ich mal. Das ist so ein Schuss in den Ofen und es hat also sozusagen, ich denke ich mal, für die Betroffenen so viel wie nichts gebracht. Das ist nicht so, dass da jetzt eine Verbesserung eingetreten ist und dass da jetzt die großen Arbeitslosenzahlen zurückgegangen sind. Wenn man da genau hinguckt, sind ja die Zahlen oder die Arbeitsplätze, die da jetzt neu geworden, die muss man ja genau angucken. Wie viele sind da drunter, die also sozusagen 400 Euro oder ein paar hundert Euro mehr, also so geringfügigen Bereich und sowas alles. Das wird ja alles als Arbeitsplatz gezählt. Und wenn man das mal genau runterrechnet, dann sieht das gar nicht so günstig aus mit den Arbeitsplätzen. Also dann sind die Zahlen der Arbeitslosen auch noch höher. Und da kommt ja hinzu, dass man ja auch dann bei der Gelegenheit die Statistik geändert hat, dass also alle, die in irgendeiner Maßnahme sind, werden ja nicht mehr arbeitslos gezählt. Die fallen ja alle raus. Und dementsprechend kann man natürlich dann gut mit den Zahlen operieren. Wie gesagt, man versucht ja immer, die ganze Statistik sind ja eigentlich eher mehr so ein Verstecken von Zahlen, ne? Also dass man da die realen Dinge einfach nicht, sondern man kann immer sagen, naja gut, die Zahl vom letzten Jahr gegenüber so und so viel zurückgegangen oder weiß ich was, vor 5 Jahren und dergleichen mehr, aber man hat ja diese ganzen Veränderungen der Statistik, die man vorgenommen hat, um eben die Zahlen zu schönen, da weist ja keiner drauf hin, das ist also nicht so das ganz Richtige. Der Umgang mit den Betroffenen ist da ein ganzes Stück noch rigider und da sind auch die Fehlerquoten noch höher als hier. Also hier ist in Leverkusen ist es also auch so, kann man so sagen, also wenn man als Berater so sich den Mitarbeiter dann ans Telefon besorgt und mal mit denen drüber redet und sowas, ist da in der Regel doch schon eine Bereitschaft, zumindest mal nochmal genauer hinzugucken. Das ist dann schon da. Banken und das ist im Gesetz angelegt, die dürfen Finanzamt und Amtshilfe und auch bei Banken dürfen die nachfragen und kriegen dann auch die Information. Das ist immer so, jetzt Anfang des Jahres, dann haben sie sozusagen, dann sind ja diese Zinsauskünfte von den Banken und Sparkassen an die Kunden rausgegangen, die scheinen die nachzufragen und können dann feststellen, aha, der hat so und so viele Zinsen erwirtschaftet, also muss da ja was auf dem Konto sein und das wird überprüft. Derjenige, der kriegt den Auftrag, das Anschreiben, da steht dann drin, also wir haben festgestellt, Sie haben im Jahr so und so viel Zinsen erhalten und so kommen Sie bitte mit Ihren Sparbüchern, mit Ihren Fonds und was Sie alles haben, kommen Sie bitte zu dem und dem Mitarbeiter und dann überprüft er das, ob die Summe sozusagen über dem Schonvermögen liegt und dass es immer rückwirkend ist und so, wenn er dann also das nicht angegeben hat und so, kann er echt Ärger bekommen. Das ist also, da wird genau hingeguckt.
Das ist klar, wenn die hingucken, dass man Ärger kriegt. Aber wie sie hingucken können, das ist ja in anderen Ländern wäre das unmöglich, dass man, also nicht nur in der Schweiz, auch in anderen europäischen Ländern wäre das unmöglich, dass man Amt einfach auf mein Konto gucken kann.
Ja, das ist aber
anscheinend ist das ja hier gang und gäbe, dass man mittlerweile nicht nur auf dem Computer, sondern auch auf deinem persönlichen Hauscomputer, sondern auch auf dem Konto und alles tun kann.
Ja, also das ist im Gesetz angelegt, da ist auch fest, die Banken sind auch verpflichtet, Auskunft zu geben, den Sozialbehörden und das Finanzamt sowieso. Das ist im Gesetz so angelegt, dass die das also überprüfen können und die machen auch einen automatischen Datenabgleich, soweit ich da, also nicht nur Einzelfall, sondern die lassen sich alles geben und gucken danach, wer fällt da drunter und wer nicht. Ne? Also das sind schon einige auf die Nase gefallen. Weil sie gedacht haben, naja gut, das war ein bisschen drüber über ein Schonvermögen und so weiter, ne? Also, ne, und haben dann gar nicht angegeben. Nein, wie gesagt, ich denke mal, es gibt sicher viele Menschen, die irgendwo im Gaststättengewerbe und sowas dafür ein paar Euro einen Saujob machen und das Geld also dann auch kassieren, ohne es anzugeben. Aber, wie gesagt, ich weiß von Fällen, wo also eine Kollegin, ein Kollege, mit dem man Streit hat und weiß ich was, ja, das sind diese Fälle aber. Und der Nachbarschaft und so weiter, also wo dann da jemand hingeht und sagt, also der da, ne, guck mal und so, der ist jeden Tag aus dem Haus, ne, und so weiter. Und da wird genauer hingeguckt und dann kommt man schon. Also die haben auch Fangdor, ne, die gucken auch, ob ich aus dem Haus gehe und wo ich hingehe und so. Und wenn der zweimal hinter mir hergefahren ist und dann merke ich, gehe jedes Mal da in das gleiche Hotel rein und der gleiche mehr, dann fahrt ihr schon mal nach. Ne. Also das ist schon. Also käsig würde ich sagen, wenn sie den gleichen Aufwand bei den großen Steuerhinterziehern machen würden, hätten wir wesentlich mehr Geld für die Staatskasse. Dann, da wird sehr genau hingeguckt. Das ist sehr massiv. Also da, wie gesagt, da hat sich vieles geändert. Das war bei der Sozialhilfe, da war das dann nicht ganz so gravierend, ne? Aber jetzt ist das doch schon. Und was auch noch ein sehr schwieriger Punkt ist, sagen wir, dass auch die Leute manchmal in Arbeitsverhältnisse vermittelt werden, wo inzwischen also auch selbst die ARGE oder AGL wissen müsste, dass das keine seriösen Arbeitsplätze sind. Und trotzdem werden da Leute ihn vermittelt. Und wenn der da hingeht und sagt, also unter den Umständen arbeite ich nicht so, wird er unter Umständen da noch reingedrängt. Also diese ganzen Vermittlungsfirmen und so, da läuft ja zum Teil auch sehr vieles ab. Oder eben auch, ich war im Hotelgaststättengewerbe, die sagen, ja gut, wir nehmen den und so, und dann wird der 4-6 Wochen kostenlos bearbeitet. Unter Umständen kriegen sie sogar noch vom Arbeitsamt dafür eine Unterstützung. Und dann heißt es hinterher, der ist nicht geeignet. Und dann werden die nächsten drei Leute bei nächster Gelegenheit wieder angehen. Also da läuft sehr vieles, nur ich kann mich da als Betroffener letztendlich relativ wenig gegen wehren. Ne? Auch bei den 1-Euro-Job ist ja auch nicht so, dass alle Arbeitanbieter, sagen wir, das seriös machen, dass es also wirklich zusätzliche Aufgaben sind und dergleichen mehr, was es ja sein soll. Ne? Also das ist auch nicht überall so, das ist schon schwierig. Und ich bin ja als Betroffener, wie gesagt, das ist immer so immer eingeschüchtert. Ne? Also ich, damit meine Rechte da durchsetzen, das ist schon sehr schwer. Und, ein kleiner Chef, ich weiß aus dem unmittelbaren Bekanntenkreis und so weiter, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder so weiter, aber dass häufig Scheide oder Anforderungen, weiß ich was immer, am Freitag im Briefkasten sind, damit die Leute ja kein schönes Wochenende haben anscheinend oder weiß ich was. Also auffällig. Scheide, Einladung zum Gespräch, häufig am Freitag im Briefkasten. Ja, wenn noch Fragen sind. Ansonsten, ich meine, sonst niemand betroffen. Also ich habe jeden Dienstagvormittag, Donnerstag Nachmittag Sprechstunde. Man kann einfach dazukommen oder sich auch vorher einen Termin geben lassen, ist egal. Und dann kann ich natürlich auch detailliert auf einzelne Fragestellungen eingehen. Und das ist ohne weiteres möglich.